Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Herr Botschafter, Sie sind im März 2014 hier in Moskau angekommen, haben Ihren Dienst angetreten als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. Der März 2014 war der Monat, als Russland die Annexion der Krim vollzogen hat. Jetzt haben wir Juni 2019 und in wenigen Tagen werden Sie Moskau verlassen. Das war Ihr letzter Posten. Sie gehen in den Ruhestand. Ist die politische Distanz in dieser Zeit, in der Sie hier waren, zwischen Russland und Deutschland immer weiter gewachsen?
Sie hat 2014 ihren Bruch erlebt durch die Annexion und das, was darauf dann folgte, dass sich anschloss, die militärische Auseinandersetzung im Donbass, die bis heute andauert. Und diese Kontroverse steht bis heute unverändert im Raum. Wir werden auch, denke ich, nicht zu einem wirklich guten Verhältnis kommen können, dass das ganze Potenzial, das diese Beziehungen eigentlich haben, ausnutzt, wenn es uns nicht gelingt, diesen Kernkonflikt zu lösen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es sicher so, dass Russland zu vielleicht keinem anderen Land, im übrigen Europa, Russland ist und bleibt für mich ein ganz überwiegend zutiefst europäisches Land, so intensive, vielfältige, reiche Beziehungen hat wie zu Deutschland. Und wenn uns eines gelungen ist, daneben zumindest dafür zu sorgen, dass dieser Ukraine-Konflikt sich nicht ausweitet, dann ist es vielleicht das, dass wir in vielen anderen Feldern erfolgreich, glaube ich, doch versucht haben, die Beziehung beieinander zu halten oder auch auszubauen. Also Wissenschaft und Kulturaustausch.
Gewachsen, sagen Sie, aber es gab ja 2014 und 2015 dann doch deutliche Einbrüche. Ich meine nicht nur die Wirtschaft, sondern es gab ja auch das Ende vieler Beziehungen auf ganz verschiedenen Ebenen und insbesondere auch im Politischen eine Kälte, die dort eingesetzt hat.
Völlig richtig. Es war einfach nach diesen schweren Ereignissen unvorstellbar, dass man so hätte tun können, dass da gar nichts passiert. Nicht? Mitten im Frieden beschließt ein Land, sich von einem Nachbarland, ich sag mal ein Stück von der Größe Hessens zu nehmen, das mit Gewalt sich anzueignen und zuzulassen. Das ist das Mindeste, was man sagen kann, was niemand bestreitet, dass ein bis heute andauernder Konflikt im Nachbarland aus dem eigenen Land heraus unterstützt wird.
Gibt es denn ein Bemühen von der russischen Seite, diese Schwierigkeiten zu überwinden, das zu lösen? Nach 5 Jahren gibt es genügend Vorschläge, die auf dem Tisch liegen.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass man auf russischer Seite sich vielleicht darin verschätzt hat, mit welcher Geschlossenheit und Entschlossenheit das übrige Europa auf diesen schweren Bruch der miteinander verabredeten Regeln des Vertrauens reagiert hat. Und dass man deswegen inzwischen, glaube ich schon, ganz grundsätzlich ein Interesse hat, zu versuchen, wieder zueinander zu kommen. Und auch möglicherweise zu versuchen, eben dafür diesen Konflikt zu überwinden. Russland macht es sich dabei, macht es uns nicht immer ganz leicht. Ich will ein ganz aktuelles Beispiel nennen. Nach den Wahlen jetzt in der Ukraine, wo das ukrainische Volk in einer freien Wahl sehr eindrucksvoll beschlossen hat, der bisherige Kurs der Politik, den wollen wir nicht mehr wählen, einen neuen Präsidenten, hätten wir uns gewünscht, dass Russland darauf mit Gesten reagiert, versucht, neu in diese Auseinandersetzung vielleicht nochmal einzusteigen. Wir haben das Gegenteil erlebt. Der neu gewählten ukrainischen Präsidenten wurde das Leben gleich wirklich schwer gemacht.
Zum Beispiel durch die Ausgabe von Pässen. Es gibt nach wie vor keine offizielle Gratulation an den neuen ukrainischen Präsidenten aus dem Kreml.
Vor allem, was sie zunächst gesagt hat, diese Ausgabe von Pässen. Den ukrainischen Bürgern wird die russische Staatsangehörigkeit in großer Umfang angeboten. Darüber kann man reden, aber das am Tag quasi nach der Wahl des Präsidenten zu tun, ihn zu zwingen, im Grunde in alte Rhetorik zu verfallen, um die Position seines Landes zu markieren, ist kein Beitrag dazu zu versuchen, zwei Länder, die in einer so schweren Konfliktstellung sind, näher zueinander zu bringen. Das wird uns nicht daran hindern, an dem festzuhalten, was wir seit 5 Jahren versuchen, nämlich insbesondere gemeinsam mit Frankreich, Deutschland und Frankreich, zu einer Lösung dieses Konfliktes beizutragen.
Wie groß ist die Bereitschaft im Kreml, diese Vorschläge, von denen ich als Journalist schon viel gehört habe in den vergangenen Jahren und die immer wieder unterbreitet worden sind, wie groß ist diese Bereitschaft des Kremls und auch des Kreml-Chefs, diese Vorschläge mitzutragen? Wie groß ist die Bereitschaft von Wladimir Putin?
Dieser Konflikt hat zwei Elemente. Das eine ist die Annexion der Krim. Darüber will ich vielleicht gleich ein paar Dinge sagen. Das andere ist dieser fortdauernde militärische Konflikt im Donbass. Für den liegen Lösungsvorschläge auf dem Tisch, von dem eigentlich alle Seiten sagen, das müsste sich umsetzen lassen. Was uns in den vergangenen Jahren nicht wirklich gelungen ist, um einen politischen Prozess zu kommen, ist ein Ende dieses schlimmen Schießens herbeizuführen, nämlich einen Waffenstillstand. Und unsere Hoffnung war eben jetzt mit einem neuen ukrainischen Präsidenten, gibt es vielleicht einen neuen Ansatz. Wir kommen dazu, dass die Waffen schweigen zunächst einmal. Und wenn das der Fall wäre, dann kann man sich leichter vorstellen, dass sich dann politische Schritte, die auch schon vereinbart sind und verabredet sind, folgen und man zu einer politischen Lösung kommt. Ich halte den Konflikt im Donbass weiterhin für lösbar, bei gutem Willen und Bemühen aller Seiten. Das wäre möglich. Und dann bleiben wir aber, um das vielleicht noch hinzuzufügen, mit der Annexion der Krim. Und das ist etwas, von dem Russland gegenwärtig sagt, das werden wir auf gar keinen Fall wieder herausgeben. Die Ukraine sagt, da werden wir auf gar keinen Fall darauf verzichten. Und dann muss man sagen, wenn eine Situation so gegeben ist, dann müssen wir uns darauf verabreden, wenn wir es im Moment nicht lösen können, uns zumindest darauf zu verständigen, dass wir nicht einer Meinung sind.
Wie erklären Sie das, dass es nach der Wahl des neuen Präsidenten Selenskyj, der sich ganz klar absetzt in bestimmten Punkten von seinem Vorgänger, von Poroschenko, dies hier nicht als ein Signal zum Aufbruch gewertet wird, sondern stattdessen das, was Sie eben gesagt haben, immer wieder formuliert wird, unter anderem in dieser Woche in der Bürgersprechstunde, dem direkten Draht mit Wladimir Putin, wo Wladimir Putin noch einmal gesagt hat, sinngemäß zumindest, Selenskyj sei ein guter Schauspieler und auch witzig gewesen, aber was er als Präsident bisher geleistet habe, sei eine Tragödie.
Wie erklärt man das? Es gibt jene Beobachter, auch russische, die sagen, diese Art, mit dem neu gewählten Präsidenten des Nachbarlandes umzugehen, entspreche einfach einer bestimmten Tradition russischer Politik, indem man erstmal den Gegenüber auf ein bestimmtes Maß runterfaltet und dann kann er sich von da aus hochverhandeln quasi. Vielleicht ist in der Analyse was ein Stück Wahrheit drin.
Eine Nachricht in dieser Woche war die Nachricht aus den Niederlanden, dass es 4 Verdächtige gibt, was den Abschuss der Boeing MH17 betrifft. 3 russische Staatsbürger, einen ukrainischen Staatsbürger, alle vier leben wohl im Einflussbereich Russlands, also die Ostukraine mitgerechnet. Was muss denn noch passieren, dass man bei der Aufklärung dieses Absturzes der Wahrheit näher kommt unter Beteiligung Russlands?
Ich denke, das, was möglich ist, ist geschehen. Man kann im Rückblick feststellen, dass die Ermittler, die niederländischen Ermittler, die anderen beteiligten Länder haben das in den Niederlanden übertragen, das zu tun, mit ungeheurer Sorgfalt und mit ganz großer Mühe versucht haben, den Sachverhalt tatsächlich aufzuklären. Sie haben sich dafür eben wirklich 5 Jahre Zeit genommen, auch um alles so präzise und so nachvollziehbar wie möglich zu machen. Besser, glaube ich, kann man das nicht machen. Und der Eindruck ist ja, dass man da zu sehr überzeugenden Schlüssen auch kommt. Man hat zunächst einmal einen Sachverhalt hergestellt, hat gesagt, so ist das abgelaufen nach allem, was wir wissen. Und dann anschließend im zweiten Schritt, und der ist jetzt eben öffentlich gemacht worden, gesagt, und im Übrigen haben wir sehr eindeutige Hinweise darauf, dass die folgende Person unmittelbar dafür verantwortlich sind, was geschehen ist.
Das wird in Russland stets bestritten, unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass Russland nicht beteiligt werde an der Aufklärung.
Nach meiner Kenntnis haben die Niederländer alles gemacht, um auf Russland zuzugehen im Zusammenhang, Russland um Informationen gebeten und Russland auch Informationen zur Verfügung gestellt. Das ist das, was mir darüber bekannt ist.
Ein ähnlicher Fall ist der, und der fällt auch in Ihre Zeit hier in Moskau als Botschafter, ist der Fall Skripal. Der Angriff auf einen früheren Geheimdienstmitarbeiter, der inzwischen in Großbritannien lebt, der dabei zu schwerem gesundheitlichen Schaden gekommen ist, das überlebt hat. Ich erinnere mich noch gut, wie da es danach eine Reaktion gab, nämlich Diplomaten auszuweisen aus den Botschaften der beteiligten Länder. Deutschland hat sich beteiligt mit 4 Ausweisungen und daraufhin mussten auch Sie 4 Ihrer Mitarbeiter nach Hause schicken, nach Deutschland schicken. Sind diese Mitarbeiter eigentlich inzwischen ersetzt?
Zunächst mal war das für die Betroffenen natürlich sehr schwer. Davon einmal abgesehen ist es so, dass nach einer gewissen Zeit man versucht, die jeweilige Arbeitsfähigkeit der Botschaft in der Tat wiederherzustellen.
Auch da gab es den Vorwurf von Seiten Russlands, wir als Russland seien nicht beteiligt an der Aufklärung. Man habe das verschiedentlich angeboten und das, was an Beweisen, sogenannten Beweisen in der Öffentlichkeit gehandelt wurde, bezog sich letztlich auf Geheimdienstinformationen, von denen nur ein sehr, sehr begrenzter Personenkreis Großbritanniens und von Alliierten, unter anderem auch in Deutschland, Kenntnis hatte. Warum ist Deutschland an der Stelle nicht auch offensiver gewesen und hat diese Dokumente stärker in die Öffentlichkeit getragen, um seinen Standpunkt zu untermauern?
Das war ja zwei Schritte. In einem ersten Schritt hat Großbritannien eine Faktenlage mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit hergestellt, einer hohen Wahrscheinlichkeit der Verantwortung. Und dann im zweiten Schritt eine wirklich eindrucksvolle Faktenlage zu produzieren mit Aufnahmen aus Videokameras und anderem mehr und auf die Person hin festzuhalten, wer das gewesen ist. Und das hat ja doch einen dann ungeheuren Effekt gehabt, insofern, als dass die beiden Benannten im Internet sofort, als die Namen benannt wurden, in ihrer tatsächlichen Identität von unabhängigen Rechercheuren, dann, die im Internet unterwegs waren, aufgeklärt wurden. Man hat gesagt, jawohl, der ist da und da auf jener Geheimnisschule ausgebildet worden und hat dort gedient und das ist in Wirklichkeit ja sowieso ein anderes mehr. Und der Druck wuchs so sehr, dass hierzulande beschlossen wurde, die beiden Herren zu einem Fernsehinterview zu bewegen, in dem sie die Version darstellen sollten, die seien eigentlich ganz harmlose Touristen gewesen, die da Salisbury besucht hätten. Und in diesem Interview ist für jeden offensichtlich geworden, das wird auch uneingeschränkt konzediert und alle anderen Argumente sind verschwunden, dass es tatsächlich so gewesen sein muss, wie die britische Seite, wie ich finde, faktisch eindrucksvoll dargestellt hat.
Also eine Art Arbeitsteilung sozusagen zwischen staatlichen Behörden und Medien.
So kann man das sehen. Ja.
Noch einmal zurück zum Ukraine-Konflikt. Das waren jetzt sozusagen Subkonflikte zwischen Russland und Deutschland, zwischen Russland und Europa oder dem sogenannten Westen. Wann ist Ihnen klar geworden, Herr von Fritsch, dass der Ukraine-Konflikt mit all seinen Facetten in Ihrer Amtszeit nicht mehr zu lösen ist?
Das kann man so, glaube ich, nicht sagen, dass man irgendwann realisiert, dass das unlösbar ist. Von Anfang an war offensichtlich, dass es sehr schwerwiegend, sehr gravierend ist. Damit waren wir in einer für uns ungeheuer schwierigen Situation, weil wir so etwas ganz grundsätzlich nicht akzeptieren können, dass irgendwo mit Gewalt Grenzen verändert werden, dass ein Teil eines anderen Landes einverleibt wird und dass insbesondere eines unvorstellbar ist, was manchmal angemahnt wird, ist, dass jetzt Deutschland möglicherweise Lösungsvorschläge macht, wie man denn die Krim anders zuordnen könnte oder noch eine Volksabstimmung oder anderes mehr. Das ist etwas, was sich für uns ganz einfach verbietet und das macht es so schwer. Warum verbietet es sich das? Weil das Letzte, worauf Ostmitteleuropa wartet, sind deutsche, am besten gemeinsam deutsch-russische Vorschläge zur territorialen Neugliederung Ostmitteleuropas. Das hat es einmal zuletzt 1939 gegeben, das wird es nicht mehr geben.
In Deutschland gibt es immer wieder eine Diskussion in diesem Zusammenhang über die Sanktionen, die damals erlassen worden sind und in dieser Woche auch einmal mehr von der Europäischen Union verlängert worden sind, um weitere 6 Monate. Die Diskussion geht dahin, dass es Stimmen gibt in Deutschland, diese Sanktionen aufzuheben. Was würde denn aus Ihrer Sicht passieren, wenn sie einseitig aufgehoben werden würden?
Nichts. Wer die Sanktionen ohne irgendeine Gegenleistung aufheben will, muss sich fragen, ob ihm an einer Lösung des zugrunde liegenden Konfliktes gelegen ist. Denn an dem Konflikt würde ja überhaupt nichts gelöst, wenn diese Sanktionen aus der Welt kämen. Nun sagen natürlich manche, das Argument ist ja bekannt, die bringen nichts, heißt es dann. Da muss man fragen, wozu dienen sie eigentlich? Und das schauen wir mal zurück nach 2014 und stellen uns vor, wir hätten gar nicht reagiert. Die erste Reaktion, die von uns seinerzeit gekommen ist, die erste Entscheidung, war ja, es ist Gewalt angewendet worden, darauf werden wir auf gar keinen Fall mit Gewalt reagieren. Das mag eine absurde Vorstellung sein, nur schauen wir die europäische Geschichte zurück, das ist immer genau das, was passiert ist, Gewalt auf Gewalt. Das nicht, aber wir haben gesagt, wir müssen dennoch schon entschlossen reagieren, und das ist eine erste Ratio dieser Sanktionen, um zu verhindern, dass es zu Weiterungen kommt. Und ich weiß nicht, wie die Situation in der Ukraine heute aussehen würde, hätten wir 2014 gar nicht reagiert.
Aber dann geht es ja um die Veränderung des Status quo.
Ja, 2009. Also das ein weiteres Element. Das erste, Weiterungen verhindern. Ich denke, da waren die Sanktionen erfolgreich. Das zweite ist, deutlich zu machen, dass wir in Geschlossenheit nicht bereit sind, fundamentale Verletzungen ganz elementarer Prinzipien hinzunehmen. Und das zeigt sich auch 5 Jahre später noch eindrucksvoll, dass uns Europäern das so wichtig ist, dass wir das auch verlängern. Das dritte ist, zu versuchen, Verhalten zu verändern. Das in der Tat steht noch aus, diese Verhaltensveränderung. Nur sagen manche, da bringen Sanktionen nichts. Das halte ich für diejenigen, die das sagen, bedenkliches Argument. Denn Russland selber hat unter Beweis gestellt, wie man Sanktionen einsetzen kann, wenn man es nur machtvoll genug tut, um Verhalten zu verändern. Das war, als Russland Sanktionen gegen die Türkei verfügt hat. Und zwar in einer Massivität, wie hätten wir sie angewandt, sie auch keinen deutschen Verwaltungsgericht standgehalten hätten, indem man pauschal gesagt hat, keine russischen Touristen mehr an die türkische Küste, keine türkischen Agrarimporte mehr ins Land und anderes mehr.
Aber das käme einem Gesichtsverlust gleich, den ich nicht erwarte hier in Moskau.
Sie meinen eine Veränderung?
Eine Verhaltensveränderung.
Das kommt darauf an, ob Sie versuchen, eine Verhaltensveränderung so sichtbar zu erzwingen, wie es Russland mit der Türkei gemacht hat in jenem Konflikt. Das ist dann in der Tat, würde ich sagen, Gesichtsverlust. Oder Sie gestalten einen Lösungsprozess so, dass er am Ende für alle akzeptabel ist und Sie genau darauf achten, dass Sie niemanden zwingen, das Gesicht zu verlieren. Das lässt sich ja machen, diplomatisch.
Es gibt den Begriff der hybriden Kriegsführung. Damit sind nicht klassische kriegerische Maßnahmen gemeint, Desinformation, Propaganda. Und das alles ließ sich auch schon nachlesen 2013 in einem Papier des russischen Militärs Gerassimov. Nicht jeder hat es gelesen 2013 schon, aber dann, als 2014 folgende geschahen, dann ganz sicherlich. Wann haben Sie das Papier gelesen?
Diese Äußerung des russischen Generalstabschefs, von denen man wissen muss, dass er sie als Methode anderen zuweist, mit denen man umgehen muss. Also das, man muss es genau lesen. Das verfolgen wir, wie alle wichtige Äußerungen führender Vertreter dieses Landes, natürlich ganz aktuell und ständig und sehr genau. Und das haben wir uns damals auch angeschaut.
Wie sieht die passende Gegenstrategie aus?
Ich denke, wenn wir weltweit von unterschiedlichen Akteuren, wir müssen gar nicht nur von diesem Land sprechen, erleben, dass andere Formen der Auseinandersetzung gewählt werden, indem Cyberangriffe gefahren werden, indem eben Fakten so verdreht werden, dass Bevölkerungsstimmungen aufgehetzt werden, dass möglicherweise in Wahlen eingegriffen wird oder so, dann denke ich, ist es eine erste ganz wichtige Maßnahme, Ross und Reiter zu benennen, die Dinge beim Namen zu benennen und aufzudecken, was passiert ist. Und damit es wenig attraktiv zu machen, so etwas zu wiederholen. Darüber muss man sehr offen miteinander reden. Ob man über alles immer öffentlich redet, ist nochmal was anderes. Das kann man im Einzelfall auch tun. Man muss sehr offen die Dinge benennen und miteinander umgehen und nicht unbedingt allerdings darin verfallen zu glauben, man sollte jetzt das Gleiche machen.
Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Interview der Woche. Heute mit Rüdiger von Fritsch, dem Botschafter der Bundesrepublik in Moskau. Herr von Fritsch, schauen wir noch nach Russland hinein, in das Land hinein, in die Innenpolitik. Es hat in den letzten Monaten einen Aufwuchs gegeben von verschiedenen sozialen Bewegungen, ganz unterschiedliche Beweggründe. Es ging um Rentenreform, um Steuererhöhungen, es ging um Mülldeponien in verschiedenen Teilen Russlands, die insbesondere mit dem Moskauer Müll klarkommen sollen. Es ging um Proteste gegen den Bau einer Kirche in Jekaterinburg. Es ging aber auch zum Beispiel zuletzt um die Festnahme eines Investigativjournalisten unter fadenscheinigen Drogenvorwürfen. Dieser Mann ist nach wenigen Tagen freigelassen worden und schon am nächsten Tag sind auf der Straße bei Demonstrationen mehr als 500 Menschen festgenommen worden. Was für ein Bild ergibt sich für Sie? Wie sehr ist es noch möglich, seine Haltung, seine Meinung zu äußern, wo auch immer, auf der Straße, im Internet oder in Gesprächen?
Vieles ist über die Jahre in der Tat schwieriger geworden. Es gibt Gesetzgebungen, die mit sehr weicher Begrifflichkeit dafür angelegt ist, um freie Meinungsäußerung, um zivilgesellschaftliche Aktivität, um legitim und auch legal, es gibt ja Demonstrationsrecht und so weiter auch hierzulande, einschränken zu können. Das wird nicht unbedingt angewendet, aber im Einzelfall versucht man dann davon Gebrauch zu machen. Zugleich ist die Wirklichkeit sehr vielschichtig. Es passiert in unterschiedlichen Regionen Russlands unterschiedlich ist und wir erleben immer wieder, dass auch eben Protest möglich ist und dass dann wie im Fall jetzt diese Journalisten, den Sie zitierten, ein solcher freigelassen wird. Und das denke ich auch, wenn international solche Fragen angesprochen werden, es auch Reaktionen gibt. Und dazu lasse ich mich vielleicht zwei Dinge sagen. Das eine ist, was man nicht vergessen darf, wir haben Russland, andere Länder, alle Mitglieder der OSZE uns einmal verabredet, gegenseitig uns kritisch, ich sag salopp mal, auf die Finger schauen zu dürfen beim Umgang mit Bürgerfreiheiten, mit Menschenrechten, mit Pressefreiheit. Das muss jedem beim anderen möglich sein. Russland hat das Recht, bei uns Zustände zu kritisieren, wenn es nicht gefällt. Mein Eindruck aus den zurückliegenden 5 Jahren ist es schon, dass so etwas Gewicht hat. weil in der Regel die verantwortlichen Politiker, jetzt aus der Bundesregierung, wenn sie kommen, das ja auch verantwortlich tun. Sie überlegen sich genau, welchen Fall versprechen sie an, wie viel, wie stark, und sie machen nicht immer alles öffentlich. Und dann sind wir wieder bei dem bereits genannten Stichwort Gesichtsverlust, dann kann die andere Seite auch damit umgehen. Und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass das Effekt hat, dass das wirklich, wirklich funktioniert und dass deswegen die Möglichkeit gibt, auch zu schützen. Aber ich hatte es eben schon gesagt, die Wirklichkeit ist vielfältig. Ich will Ihnen vielleicht mal ein Beispiel nennen. Ich bin in einer Region unterwegs gewesen, in Russland, weil ich natürlich auch viel versucht habe, das Land in der Fläche zu erfahren, zu erleben und zu sehen. Und meine Mitarbeiter hatten mir den Fall eines Umweltaktivisten mit auf den Weg gegeben, der in der Region in Schwierigkeiten gekommen ist. Und ob ich das nicht mit dem Gouverneur der Region ansprechen könnte. Das habe ich getan in einer, ich fand, höflichen und angemessenen Form und in einem Rahmen, wo keine Presse dabei war oder so. Und da hat er ganz lebhaft reagiert und gesagt, Sie haben völlig recht. Das sorgt mich auch. Und er wird von bestimmten Machtzirkeln bedrängt. Dagegen kann ich vielleicht nicht unbedingt direkt was unternehmen, aber ich habe ihn zum Vorsitzenden meines Umweltbeirates ernannt. Und damit hat er eine gewisse Prominenz durch den Gouverneur so ein bisschen mehr geschützt. Das heißt, man sieht, dass es auch hier nicht alles schwarz und weiß ist und es konfligierende Kräfte gibt, die miteinander ringen manchmal auch.
Das ist sicher richtig, aber trotzdem gibt es immer wieder Gesetzesvorlagen aus der Duma, gerade in den letzten Monaten. Da geht es um die Möglichkeiten, im Netz zu zensieren. Da geht es um Möglichkeiten, Äußerungen unter Strafe zu stellen, wenn sie etwa als Beleidigung führender Politiker dieses Landes interpretiert werden können und so weiter und so fort. Rutscht dieses Land nicht immer weiter Richtung noch strikterem Autoritarismus, immer weiter Richtung China?
Sie haben recht. Es gibt manches, vieles an Gesetzgebung, was in ihren Möglichkeiten uns mit großer Sorge erfüllen sollte. Wenn das, was auf dem Papier steht, so angewendet wird, dann wäre die Situation in der Tat, was jetzt Menschenrechte, Bürgerfreiheiten, Pressefreiheit angeht, sehr viel dramatischer als gegenwärtig. Nicht alles wird genutzt, aber die reine Möglichkeit, dass es genutzt werden könnte, führt natürlich dazu, dass einzelne Menschen, die bereit wären, sich für vergleichsweise, sagen wir, harmlose Fragen zivilgesellschaftlich, politisch einzusetzen, dies nicht mehr tun, weil sie beispielsweise ganz einfach die existenziellen Folgen fürchten müssen, weil ihnen Geldstrafen auferlegt werden für Protest gegen, was weiß ich, Mülldeponien, die schlecht versorgt sind, oder gegen anderes mehr. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Medienbereich. Ein Journalist muss sich schon sehr gut merken, sehr, sehr gut überlegen, was er schreibt, weil er sich möglicherweise mit bestimmten Dingen strafbar macht. Ich würde gleichwohl nicht unbedingt Ihre Einschätzung teilen, dass wir hier sozusagen eine ständig schleppende Verschlechterung erleben, die sozusagen immer weiter in eine bestimmte Richtung geht, aber ein Machtinstrumentarium, das genutzt werden kann, um Macht gegebenenfalls zu erhalten, indem man auf Bürgerproteste so eingehen könnte.
Herr von Fritsch, Sie waren mehr als 5 Jahre Botschafter hier in Russland, einem Land, dem Sie, denke ich, auch zugeneigt sind und dem gegenüber Sie sehr viel Sympathie empfinden. Sie haben viel gesehen, viele Orte, aber welchen Ort haben Sie nicht sehen können in diesem sehr, sehr großen Land, den Sie doch gerne besucht hätten?
Also lassen Sie mich zunächst eines festhalten, was Sie netterweise gerade erwähnt haben. Wir haben viel Kritisches miteinander besprochen. Dies ist und bleibt ein wunderbares, großartiges Land. Das ist ein Land, das in dem sehr viel Sympathie für Deutschland zu spüren ist, das ein großes Interesse hat, eine Aufgeschlossenheit für unsere Kultur, Menschen, die bereit sind zur Begegnung. Ein Land, in das ich vor mehr als 5 Jahren mit einer ganz großen Grundsympathie gekommen bin. Ich habe familiäre Wurzeln auch in diesem Land und mich immer für seine Kultur interessiert und für die Menschen versucht zu interessieren, einen tiefen Respekt vor der schweren Geschichte gehabt, an der wir Deutsche jetzt auch einen großen Anteil auch haben, und habe auch versucht, das zu bereisen. Was habe ich nicht gesehen? Es gibt natürlich immer noch Ziele, die man gerne sich vornehmen würde. Meine Frau und ich haben eine Reise verschoben, die wir uns eigentlich für den Schluss vorgenommen hatten. Dann ist sie uns wegen meiner Arbeit nicht ausgekommen, das einmal mit dem Schiff die Wolga runterzufahren. Das würden wir gerne ausführlich tun. Daneben fallen mir allerdings auch noch andere Orte ein, die ich gerne besuchen würde.
Danke für das Gespräch.
Danke Ihnen für Ihr Interesse.